I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist Sinan Krieger und ich sitze heute nicht mit meinem blonden Engel hier, der verweilt auf den Malediven, sondern mit einem Gast, den ihr euch schon lange mal wieder gewünscht habt, nämlich unserem Beirat bei Beating Beta, Frank Pöpsel. Hallo Frank.
Hallo Sinan.
Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Es haben auch viele nach dir geschrien, nachdem wir schon zwei sehr, sehr erfolgreiche Pilotfolgen hatten mit der Überschrift Hier stimmt was nicht, wo du spannende Fakten oder gängige Narrative mal hinterfragt hast. Und es kam so gut an, dass auch ein Verlag kam und du mal eben ein Buch darüber geschrieben hast mit demselbigen Titel.
Ja, ganz so ist die Geschichte nicht.
Oh, Fake News.
Fake News. Ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben mit dem Titel Hier stimmt was nicht. Und es ist also seit vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, meine Leidenschaft, Statistiken und Studien zu sammeln, die wieder die Political Correctness sind. Ob es nun zum Thema Klimawandel geht oder zu Wirtschaftsthemen geht, zum Thema Atom, manchmal auch zum Thema Frauenquoten, zum Thema Migration. Aber alles immer Fakten, Studien, Statistiken, alles mit Quellenangabe, so dass man in einer Diskussion auch mal mit Fug und Recht Kontra geben kann und mal zum Nachdenken anregen kann, ob es nicht vielleicht ganz anders ist, als die Leute so erzählen.
Ich durfte ja reinschauen, ich durfte ein ganz bisschen auch mitarbeiten und kann euch wirklich nur sagen, Leute, das Buch kommt Ende April raus.
Genau.
Aber es gibt schon den Vorbestellungslink. Und in diesem Fall würde ich sagen, ihr würdet uns einen Riesengefallen tun. Frank wird gleich noch erklären, warum es besonders wichtig ist, wenn ihr das Buch vorbestellt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich sage das nicht nur, weil Frank hier vor mir sitzt. Es ist wirklich ein tolles Buch. Warum? Es ist nicht so anstrengend. Es ist faktenbasiert, aber dadurch, dass es so aufgeteilt ist, hat man eigentlich auf jeder Seite was zu schmunzeln, zum Nachdenken. Und mir hat es eine große, große Freude bereitet.
Genau, also wir werden heute im Laufe der Talks werden wir noch Statistiken aus dem Buch sehen, die allem widersprechen, was so gängige Meinung ist. Wir haben immer eine Statistik und die Erklärung dazu. Und dazu will ich vielleicht, warum sollen wir das Buch jetzt schon bestellen? Dazu erzähle ich mal eine Geschichte. Also wenn ihr irgendwie wollt, dass sich das verbreitet, was hier im Lockerroom-Talk ist und was wir versuchen, dass wir ein bisschen Kontra geben gegen diese allgemeine Soße, was wir gleich am Anfang sehen werden, was wir wieder für eine Soße da mitgebracht haben und wo man Kontra geben muss, dann ist es ganz wichtig, dass ihr das vorbestellt. Warum? Dazu erzähle ich die Geschichte aus dem Buch. Also Sinan, das Buch heißt Hier stimmt was nicht und Sinan hat die geniale Unterzeile 60 Fakten, mit denen sie sich sozial isolieren, aber Recht behalten. Fand ich super. Also Freunden gezeigt, fanden die auch egal. Also fanden die genial. Also auch welche, die nicht unbedingt meiner politischen, die sagen, das ist so richtig schön provozierend. Ah, der Buchhandel sagt, na ja, aber können wir das lassen? Wer will sich denn sozial isolieren und so weiter? Dann sage ich, ja, in Gottes Namen. Also machen wir halt 60 Fakten, mit denen sich keine Freunde machen, aber Recht behalten. Ist auch okay. So, und jetzt kurz vor Toreschluss, die Einkäufer vom Buchhandel, ja, aber Recht behalten ist ja wie rechts.
Halleluja.
Also Recht und rechts, das ist Law and Right. Also das hat überhaupt nichts mit dazu zu tun. Und dann mussten wir die Unterzeile ändern in 60 Fakten, die hinter die Kulissen der gängigen Narrative blicken. Also inhaltlich hat sich nichts geändert, ich schwör's, es sind genau alle Inhalte drin, aber der Buchhandel nimmt uns nur richtig mit, wenn wir bei Amazon die Vorbestellung haben. Also wenn ihr was tun wollt, dass sich was Vernünftiges verbreitet, dann bestellt es bitte vor.
Es lohnt sich, Leute. Und weil du schon angesprochen hast, dass wir auch ein bisschen Themen aus dem Buch nehmen und die mit aktuellen Themen kombinieren, trifft sich ein Thema ganz gut. Das gute alte Thema Atomkraft ist ja wieder en vogue. Da hast du ganz spannende Sachen mitgebracht.
Ja, also es fängt mal an. mit den Öffentlich-Rechtlichen, sie haben's wieder getan. Wir hatten jetzt gerade den Jahrestag des Erdbebens in Fukushima. Und wie lautet die Überschrift des Bayerischen Rundfunks? Jahrestag. Japan erinnert an Atomkatastrophe von Fukushima. Fakt ist, es gab keinen einzigen Atomtoten durch Strahlen in Fukushima. Es gab keine Atomkatastrophe, es gab eine Naturkatastrophe. Ich wüsste nicht, wie man sich dagegen wappnen kann, schon gar nicht mit einem Atomausstieg, den wir dann rucki-zucki vollzogen haben und wo jetzt Frau von der Leyen gesagt hat, naja, so ganz so schlau war das jetzt auch nicht. Also nicht, dass ich Frau von der Leyen feiere, aber ist ja schon lustig, dass die, die es immer gefeiert haben, jetzt auch auf die Idee kommen.
Ich finde das, jetzt wo du es vorliest, muss ich sagen, ich fühle mich ein bisschen ertappt. Bei mir hat das Framing gewirkt. Ich habe das auch als Atomkatastrophe abgespeichert. Das ist schon... Und ich würde mich jetzt echt als versucht mündig darzustellen, aber das ist schon Wahnsinn. Wenn man eine, man sagt ja, es gilt ja die Faustformel, wenn man eine Lüge dreimal wiederholt, wird es zur Wahrheit. Und jetzt hatten ja die Öffentlich-Rechtlichen 15 Jahre Zeit, ja, das immer wieder zu wiederholen.
Immer wieder wird das wiederholt und die Überschrift in Wikipedia geht auch in die Richtung. Ja, also es wurden Atomkraftwerke beschädigt, aber es ist keiner durch Strahlung zu Schaden gekommen. Und es gab vor ein, zwei Jahren gab es ein großes Interview in Deutschland mit dem Physik-Nobelpreisträger Stephen Chu. Und der hat, den werden wir nachher auch noch in dem Zusammenhang, haben wir auch noch mal Statistiken dazu, aber der hat sinngemäß gesagt, wenn sie zweimal in der Woche Fisch essen, das irgendwie in dem Meeresgegend schwimmt, wo irgendwie die Klärwasser da von der oder das Kühlwasser von Fukushima eingeleitet wird, dann haben sie weniger Strahlung, als wenn sie einmal im Jahr, ich weiß nicht, eine Banane aus China, okay, oder ähnliches, ja, essen. Also bitte nicht genau am Beispiel festhalten. Man kann es googeln, aber man sieht, es ist nicht so, wie es beschrieben ist.
Der Atomausstieg in der EU folgte trotzdem. Gerade in Deutschland wurde ja alles dafür gemacht, um auszusteigen. Und es ist ja jetzt auch irreversibel, wie wir wissen. Dazu hast du auch ein paar Dinge mitgebracht, was da so in der letzten Zeit passiert ist und warum das vielleicht doch nicht so schlau war.
Naja gut, das ist, glaube ich, das würdest du ja, ist wenig überraschend, dass das nicht schlau war. Und es wurde ja auch damals nur gemacht, weil einfach der Mediendruck war derart stark, also siehe Atomkatastrophe, die keine war. Der Mediendruck war derart stark, dass für die CDU, die Merkel-CDU damals klar war, die Wahl ist nicht zu gewinnen. Also wenn wir nicht sofort umschwenken, dann haben wir eine grüne Kanzlerin oder einen grünen Kanzler. Und da Frau Merkel das schon ganz gut konnte, nämlich Macht erhalt, sind wir dann da ausgestiegen. Und also Frau von der Leyen hat ja gesagt, dass man jetzt stärker auf Atomkraft setzen will.
So Mini-AKWs.
Genau, dass die EU die auch subventionieren will. Also, wenn man sich mal überlegt, das sind, wie lange ist es her? 3-4 Jahre, da sprach man über den Green Deal und Frankreich hat es irgendwie noch durchgesetzt, dass Atomkraft green ist, ja, gegen den Widerstand von Deutschland. Und jetzt auf einmal sagen wir, es war ein Fehler und wir brauchen das. Merz sagt, ja, ist ein Fehler gewesen, aber ich kann es auch nicht ändern, weil da macht keiner mit, also wenn wir die bei uns aufstellen.
Und dazu ich möchte ihn nicht in Schutz nehmen, aber ich muss in dem Fall ein bisschen eine Lanze für ihn brechen. Da hat er sogar recht.
Klar.
Die Atomkraftbetreiber in Deutschland, die würden da wirklich nicht mehr mitmachen. Das haben sie auch schon in Statements gesagt. Und es ist nicht so leicht, dass die alten AKWs, die wir haben, die einfach wieder an den Strom zu bringen. Das ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt.
Ja, aber Sie wollen jetzt die Mini-AKWs aufstellen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie technisch möglich und wie ausgereift das ist. Ich glaube, da sind wir beide nicht Experten. Aber klar ist doch, dass Frankreich die wieder an der deutsch-französischen Grenze aufstellen wird. Und die Polen auch. Und die EU subventioniert es. Wir bezahlen es. Und wenn wirklich was passieren würde, dann könnten wir sie genauso gut bei uns auf der Seite von der Grenze stehen haben.
Ja. Wie findest du das eigentlich, dass, ich meine, ich finde es schon beachtlich, dass dieses Thema, die Aussage von Frau von der Leyen, das war ja am Dienstag Vormittag, das wird einfach in so einem Nebensatz mal erwähnt. Ja, es war ein strategischer Fehler. Und das Medienecho, meiner Ansicht nach, fällt viel zu gering aus. Weil das ist ja eigentlich, es ist eigentlich ein politischer Skandal, der da passiert ist. Es wurde über Jahre forciert, aus der Atomenergie rauszugehen. Es wurden, gerade in Deutschland, es wurden Milliarden an Steuergeldern dafür ausgegeben. Die ganzen Atomkraftwerkbetreiber wurden ja entschädigt mit Milliardenbeträgen etc. Wir haben das alles bezahlt. Und in dieser Zeit, in diesen Jahren, wurde ja jeder, der sich kritisch dazu geäußert hat, also ich glaube, Umweltsau war noch so die netteste Etikettierung, bis zu rechtsextrem war wieder die gesamte Keule. Und jetzt wird einfach mal in so einem Nebensatz gesagt, oh ja, war ein Fehler. Und das Medienecho bleibt nahezu aus. Ich habe mir da Folgendes gedacht, wir kommen auch nachher noch zu Baden-Württemberg. Was mich so wahnsinnig macht, und wir hatten das auch in einem vorherigen Talk, ist diese selektive Konsequenzlosigkeit. Du hast eine politische Elite, die Fehler macht, die gravierende Fehler macht, aber es gibt keine Konsequenzen. Da müssten ja jetzt im übertragenen Sinne Köpfe rollen. Würde man jetzt nach gesundem Menschenverstand sagen. Aber wir als Bürger haben ja gar nicht die Tools, um irgendwie jetzt den Konsequenzen aufzuerlegen. Wir müssen es einfach hinnehmen. Es werden Riesenfehler gemacht und ja mei, Maskendeal, ja mei. Wähler werden belogen, Schuldendeal, ja okay. Weimar, ja okay, geht weiter. Özdemir hast du später auch noch was. Und dann ist es doch klar, dass es ein dass der Glaube an die Institutionen und an die Demokratie der Bürger Schritt für Schritt verloren geht. Und ich würde auch weitergehen und sagen, wir müssen aufhören, das dann immer so als Gefühl darzulegen. Das sind ja Fakten. Es gibt eine Konsequenzlosigkeit der Machtelite. Und dann sage ich, wenn das nicht mehr, also wenn das der Fall ist, dann ist es ja per se, also dann ist es per Definition eine Diktatur. Denn in einer Demokratie hätte ja das Volk die Werkzeuge, um das zu sanktionieren. Aber wir haben es nicht.
Ja, nehmen wir jetzt mal das Thema Atomausstieg, das jetzt ein Fehler war. Die Frage ist, was wissen wir denn jetzt mehr als damals, also als die EU auch dafür war, auszusteigen? Was wissen wir denn jetzt mehr? Wir wissen gar nichts mehr. Also wir wussten vorher, wie viel Strom wir brauchen. Wir wissen vorher, wie oft die Sonne scheint, wie oft der Wind weht. Wir wussten vorher, dass wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, dass wir es dann von den Atomkraftwerken brauchen. Wir wussten vorher, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, dass dann so viel Strom da ist, dass unsere Netze überlastet sind, dass wir es ins Ausland verkaufen müssen zu Negativpreisen. Wir zahlen noch drauf, dass alle unseren Strom abnehmen. Also das ist ja keine ganz komplizierte Mathematik. Das ist Ideologie.
Korrekt. Und dann ist es ja häufig der Trick zu sagen, aufgrund von externen Schocks müssen wir jetzt korrigieren.
Ja.
Das war ja bei Merz auch. Der hat das Video von Trump und Zelensky im Oval Office gesehen. Und dann werden so Gründe gesucht von externen, um dann so eine Ideologie durchzusetzen. Und das ist dann schon, wo ich dann sage, um das große Ganze zu spinnen, das macht mir schon Sorgen, weil ich erinnere mich 2016, das passt ganz gut zeitlich, 2016, ich will nicht zu weit ausholen, aber da gab es ein Schmähgedicht von Jan Böhmermann gegen Erdogan. Und Erdogan ist damals, hat den Artikel bemüht, der Majestätsbeleidigung, die Schah-Regel, wie sie auch genannt wird, und hat und wollte Jan Böhmermann anzeigen. Da gab es einen riesen Aufruhr vom linksgrünen Milieu, würde ich jetzt mal sagen. Und aufgrund des Drucks hat dann 1. Januar 2018, hat dann die Regierung diesen Paragraphen auch gestrichen. Den gab es nicht mehr. zum Ende der Merkel-Amtszeit, das wurde dann während der Ampel durchgezogen, kam aber jetzt der neue Politikerschutzparagraf, mhm. Paragraf 188. Ist auch eine, ich würde mal sagen, eine abgewandelte Form der Majestätsbeleidigung. Mhm. Und dieser Paragraf wird jetzt flächendeckend und häufig angewendet. Mhm. Das wissen wir. Es gibt mittlerweile spezialisierte Anwaltskanzleien, mhm. die dann vor allen Dingen mit grünen Politikern zusammenarbeiten, aber auch mit einer Agnes Strack-Zimmermann, die Bürger anzeigen. Mhm. Und das meine ich jetzt mit der selektiven Konsequenzlosigkeit. Die ist nicht nur selektiv, sie ist auch außer Balance geraten. Denn für Dinge, für Banalitäten sind die Konsequenzen plötzlich sehr, sehr hoch. Mhm. Juristisch einmal, weil dem nachgegangen wird, aber auch die sozialen Kosten. Mhm. Wir kennen alles, Schwachkopf-Meme, Pinocchio, mhm. dann gibt es Hausdurchsuchungen. Und eine Hausdurchsuchung ist schon eine Strafe. Das ist für, also eine ja. Hausdurchsuchung ist für den normalen Bürger eine Strafe. Auch wenn es nachher ad acta gelegt wird, der Fall. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Hausdurchsuchung. Ich hoffe, du auch nicht. Und ich hoffe, das bleibt uns auch erspart. Aber ich stelle mir vor...
Ich würde dir heutzutage nicht mehr die Hand dafür ins Feuer legen. Ganz ehrlich nicht. Weil wenn du guckst, wer da jetzt... Oder ja. jetzt das Letzte, der hat ja noch keine Hausdurchsuchung, aber er hat irgendwie Staatsanwalt schreiben gekriegt, der Fleischhauer.
Genau.
Ja, also...
So. Und dann ist das eine solche Disbalance. Du hast eine Machtelite, die konsequenzlos enorme Fehler machen kann. Und du hast den normalen Bürger, der für eine dumme Aussage eine Hausdurchsuchung bekommt. Und dann soll mir das einer erklären, dass wir in einer liberalen Demokratie leben mit einer Rechtsstaatlichkeit. Da ist was aus den Fugen geraten.
Ja, es ist ja auch, wenn du Auto fährst und einer von dir vor dir biegt irgendwie schwachsinnig ab, dann sagst du im Auto, und wenn du im Cabrio wärst, dann wird's auch noch jemand hören, du Depp.
Ja.
Ja, es ist halt so. Aber du kriegst keine Hausdurchsuchung dazu. Wenn der Politiker was falsch macht und sagst du Depp, dann kriegst eine Hausdurchsuchung dafür. Aber apropos du Depp, gehen wir zu den Fakten.
Ja.
Zu den Atomenergiefakten. Auch eben aus meinem Buch zur Frage, wie gefährlich ist eigentlich Atomenergie? Also, warum mussten wir aussteigen? Und hier zitiere ich auch wieder eine Statistik.
Darf ich das einblenden? Darf ich das?
Ja, selbstverständlich. Okay, ja, Statistik von Stephen Chu, der also die Todesfälle pro Terawattstunde Strom untersucht hat. Die höchsten Todesfälle pro Terawattstunde Strom haben Braunkohle und Steinkohle. Mit 33 und 25 leuchtet ein, weil sie halt recht dreckig sind. Die Leute haben Atemwegserkrankungen und so weiter. Danach kommt Öl, noch mit 18 Todesfälle, leuchtet auch noch ein. Die so viel geliebten Holzpellets, Biomasse, haben immer noch 4,6 Todesfälle okay. pro Terawattstunde. Und sogar die Wasserkraft hat 1,3 Todesfälle pro Terawattstunde, weil hin und wieder mal ein Damm bricht.
Okay, ja.
Genau. Und die Atomenergie hat 0,3 Todesfälle pro Terawattstunde Strom. Jetzt bin ich auch nicht ich bin weder der Atomlobbyist noch sonst was. Ich finde es jetzt auch nicht sonderlich cool, dass das Zeug dann da Millionen Jahre rumliegt und so. Aber solange es halt jetzt nicht anders geht, müssen wir es halt machen, weil wir wissen, wenn wir halt alles mit Öl verheizen würden, dann hätten wir gleich die Probleme mit den Atemwegserkrankungen.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico. Cool.
Die Holzpellets. Ja. Die ach so beliebten Holzpellets. Ja. 4,4 Toten.
4,6 Tote.
Also es sterben mehr als 10-mal so viele Menschen an Holzpellets.
Ja, genau.
Weißt du, woran die sterben bei Holzpellets? Also was die Gründe sind?
Naja, die haben ja logischerweise auch Abgase. Also okay. Wenn du Holz verbrennst, ist es nicht so schmutzig, wie wenn du Braunkohle oder sondern die haben auch Abgase. Also die sterben ja, Statistik, der Nobelpreisträger zitiert, die Quelle ist solide. Die werden es irgendwie gemessen haben, so wie die messen hier am Mittleren Ring in München. Wenn die Feinstaubbelastung so und so ist, dann macht es so und so viel mehr Atemwegserkrankungen. Ja.
Das ist genau. Ein starkes Stück.
Und dann sagt ja, also wie gesagt, der Merz sagt, ich fände es jetzt gar nicht so schlecht, wenn wir die hätten, aber er sagt, ich krieg's eh nicht durch. Der Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD und sekundiert ihm da sozusagen gleich und sagt, ja, der vor 15 Jahren erreichte Atomkonsens hat unserem Land gut getan. Das sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ja, genau. Also wir deindustrialisieren uns, das tut uns gut. Übrigens ist da auch eine Statistik im Buch, dass selbst Nullwachstum das Klima nicht retten würde, wenn man das durchrechnen würde. Also weltweites Nullwachstum. Aber hier auch noch, dann er sagt ja, das hat uns so gut getan. Deutschland hat den drittteuersten Strom unter allen OECD-Staaten und der deutsche Strom ist fast doppelt so teuer wie im OECD-Durchschnitt und mehr als doppelt so teuer wie in Japan. Und damit soll dann irgendwie die Industrie schauen, dass sie als Standort wettbewerbsfähig bleibt.
Auch da wieder Thema Konsequenzen. Unser Minister Schneider sagt sowas einfach mal, dass uns das gut getan hat. Und da reicht ja ein Blick. Er müsste ja einfach nur googeln und einfach nur die Schlagzeilen lesen. Also 90% oder 80% der energieintensiven Unternehmen überlegen, ihren Standort zu verlagern. Viele machen es schon. Was mich daran so stört ist, wenn man über Wirtschaft spricht, dann redet man immer über Zahlen, über Preise oder über Milliarden und das wirkt alles mal so abstrakt und man kann das gar nicht so greifen. Aber hinter dieser Energiepolitik, die Konsequenzen, die daraus entstanden sind, dahinter stecken Existenzen, die kaputt gegangen sind. Also Menschen, die ihre Lebensgrundlage verloren haben. Und ich finde, man sollte sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das enorme Konsequenzen für Menschen hat, nicht nur auf irgendwelche Zahlen. Und dann finde ich solche Aussagen ein Hohn und eine Beleidigung an die, die darunter zu leiden haben.
Ja, und es sagt ja dann doch irgendwie alles über den Zustand der Medien aus, wenn, ich meine, die Kollegen in den Mainstream-Medien sind ja auch nicht völlig gaga. Und die wissen ja, die können ja genauso gut googeln wie wir, wie teuer ist der deutsche Strom im internationalen Vergleich. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist nun mal so. Das kannst du messen. Jeden Tag kannst du es in Euro und Cent messen. Und dann sagen wir, das hat uns gut getan. Es ist doch echt cool, wenn es teurer wird. Tut uns auch richtig gut, dass der Sprit jetzt so teuer ist. Macht nur so weiter. Und vielleicht ganz zum Schluss noch eine Statistik, die ich dazu auch gefunden habe. Also wie gesagt, findet man alles wieder im Buch. Deutschland ist das Land mit der meisten Photovoltaik und im Vergleich dazu den wenigsten Sonnenstunden. Meine Lieblingsinsel ist Gran Canaria. Und ich denke immer, ja, also die könnten, ja, ich meine, da macht es wirklich Sinn.
Ja.
Was sie viel haben, ist tatsächlich Windenergie, Sonnenenergie, so gut wie gar nicht. Ich weiß auch nicht warum. Gefühlt würde ich sagen, hast du 10-mal mehr E-Autos hier in München als in Gran Canaria herumfahren. Ja. Ich weiß es auch nicht, warum.
Ich war am Wochenende in Istanbul. Dann haben wir, der beste Weg, um in Istanbul irgendwie voranzukommen, ist das Boot. Mhm. Um von der europäischen, asiatischen Seite, weil die Brücken sind immer voll. Man hat einen tollen Blick und man blickt dann natürlich an den Küsten, da sind die tollen Häuser und die Wohnhäuser. Mhm. Und wir waren dann auch natürlich strahlender Sonnenschein, Südausrichtung, top. Mhm. Die haben den ganzen Tag Sonne. Mhm. Und dann waren wir da, 4 deutsche Jungs, schauen drauf. Und alle zeitgleich wirklich so, warum sind da keine Solarpanels?
Ja.
Die nutzen das einfach nicht. So, vielleicht wäre es da wirklich sinnvoll, aber das ist gar kein Thema. Nicht ein Dach, vielleicht sind da ein paar Dächer, aber wir haben nicht ein Dach gesehen mit Solarpanels.
Ja.
Das war schon echt eindrücklich.
Ja.
Ja, das ist eine große, große Diskrepanz. Also du sagst, Deutschland gemessen an der Fläche hat die meisten Solarpanels,
genau,
aber die wenigsten Sonnenstunden.
Genau, in Relation gesehen.
Irgendwie ernüchternd, ne?
Ja, aber auch irgendwie wieder typisch. Deutschland hat einen minimalen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß, aber wir müssen CO2-neutral werden.
Ich bin mal wirklich gespannt, wie jetzt die in den nächsten Monaten dann die Entwicklung mit diesen Mini-AKWs sein wird. Also wie wird die Subventionierung aussehen, die Förderung? Weil du hast es ja schon richtig gesagt. In Deutschland werden wir sie vermutlich nicht bauen. Die Franzosen werden es an die Grenze bauen, die Polen werden es an die Grenze bauen. Wir werden natürlich dann wieder deutlich mehr zahlen für den Import. Und am Ende sind wir dann dies wahrscheinlich hauptsächlich zahlen. Richtig?
Ich würde mal sagen, ja klar. Also es wird von der EU subventioniert. Das heißt, alle zahlen es. Wer profitiert aber davon? Die was bauen. Und wer importiert den Strom? Wir. Weil wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, dann brauchen wir den Strom.
Es ist ein Mismatch.
Ja.
Ich habe übrigens, bist du eigentlich Team Dexit oder bist du Team EU reformieren?
Es ist schwer zu sagen. Ich sag dir mal was. Ich habe neulich, hat mir meine Frau ein altes Cover gegeben, das sie mir geschenkt haben zu meinem Ausscheiden bei Focus Money. Und da haben sie dann so Sprüche rausgenommen, die ich in meinem Editorial geschrieben habe, wo ich auch immer so gegen den Mainstream geschrieben habe. Und ich wusste den selber nicht mehr, aber das ist das, was ich fühle. Es geht noch eins weiter. Also in Europa den Euro einzuführen, ist wie beim Auto die Stoßdämpfer auszubauen. Weil die unterschiedlichen Währungen waren wie Stoßdämpfer zwischen unterschiedlicher Wirtschaftsleistung. Und die haben wir ausgebaut. Hm. Und da, klar, also ich finde es schön, toll, wenn wir da irgendwie freie Grenzen haben und zusammenhalten und sonst was. Aber und es wäre toll, wenn man das reformieren könnte, aber ich sehe es nicht. Ich habe das aber auch noch nicht für mich durchdacht, was der Austritt bedeuten würde, also Dexit. Ich würde mich da noch nicht entscheiden.
Okay, weil ich habe gestern einen sehr, sehr langen Podcast gehört, ich hatte eine lange Autofahrt, von Ben Ungeskriptet. Ich werde den euch verlinken. Da war eine Professorin, ich habe den Namen vergessen, rote Haare, also ganz, ganz intelligente Frau. Und die ist sehr, sehr EU-kritisch, ist aber gegen den Dexit und fordert eine europäische Republik. Das klingt jetzt erstmal völlig verrückt, aber sie hat ein System aufgezeichnet in diesem Podcast, das enorm spannend war. Und sie bringt auch ein Buch raus und das war gestern, ich hatte 4 Stunden Zeit. Mhm. Und da habe ich hatte erst so einen Fluchtreflex, als dieses Wort kam, aber als sie es erklärt hat, fand ich das schon echt spannend zu dem ganzen Thema. Das muss ich echt sagen.
Naja, ich meine, wenn man A sagt, muss man B sagen. Also wenn man eine gemeinsame Währung hat, dann muss man auch den Wirtschaftsraum gemeinsam kontrollieren, damit der irgendwie einheitlich war. Das habe ich von Anfang an gesagt. Und wie inhomogen Europa ist, sieht man ja an dem, also ich finde, wenn ich überhaupt irgendwas machen würde, als allererstes, dann eine europäische Armee aufstellen, weil ich muss mich nicht gegen Frankreich verteidigen. Das ist für mich außerhalb jeder Vorstellungskraft, dass ich jemals gegen die schießen will. Also können wir doch gleich miteinander machen.
Das hat Elon Musk aber auch gesagt und sie auch. Kein Mensch zieht in den Krieg für eine Wirtschaftsunion. Da muss es schon mehr geben.
Ja.
Das finde ich ist ein smarter Gedanke.
Ja, das stimmt.
Weniger smart war vielleicht das Wahlverhalten in Baden-Württemberg. Man wird es sehen. Die Grünen haben es tatsächlich geschafft. Eine außergewöhnliche Aufholjagd. Manuel Hagel war eigentlich schon Lichtjahre weit vorne, war schon der designierte Gewinner. Und dann kam Cem Özdemir. Und hat ihm noch den Rang abgelaufen. Jetzt gibt es große Diskussionen über die Art und Weise. Es ist ja kurz vorher ein Video veröffentlicht worden, 8 Jahre war es her, wo er in einer Fernsehsendung sich sehr, sehr irritierend über minderjährige Mädchen in einer Schule geäußert hat. Und das ist öffentlich geworden, dann gab es einen riesigen Shitstorm und dann wurde die Wahl verloren. Grundsätzlich möchte ich dazu noch eine Sache sagen, weil jetzt die Grünpolitikerin, die das veröffentlicht hat, die steht jetzt unter starkem Beschuss. Man kann über die Art und Weise reden, gerade weil es ja Parteien sind, die immer von Anstand sprechen. Ja, wir müssen anständig sein in der demokratischen Mitte. Trotzdem möchte ich dazu sagen, dass ich die Aussagen absolut unterirdisch finde, die er dort getätigt hat. Die sind auch mehr als irritierend. Und ich finde, so ein Mensch sollte auch nicht Minister sein. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen.
Ja, also ist so, dem kann man nichts hinzufügen. Vielleicht zwei Gedanken von mir dazu. Das eine, was ich gesehen habe, dann wurde Herr Özdemir auch gefragt, ja, also da war ja dieses Video und glauben Sie nicht, Ihre Partei hat das veröffentlicht und glauben Sie nicht, dass das dann letztendlich die 30.000 Stimmen ausgemacht hat. Und dann sagte er, das hat nicht meine Partei veröffentlicht, sondern so eine Abgeordnete. So eine Abgeordnete. Ist eher schon mal unflätig. Und dann tut er so, als ob er die gar nicht kennt. Zwei Tage vorher hat er mit ihr in Karlsruhe Wahlkampf gemacht und Brezeln verteilt. Finde ich schon mal ein bisschen befremdlich. Also könnte sich auch, ja, wenn das schon dann soll er sagen, das hat Frau sowieso gemacht, das hat sie aus eigenem Antrieb gemacht, ich persönlich finde es nicht gut, also dann würde ich es ihm glauben, aber so finde ich es ein bisschen komisch. Aber als alter weißer Mann habe ich fiel mir dann gleich noch, kanntest du die Geschichte jetzt kommt?
Nein.
Fiel mir noch eine Özdemir-Geschichte ein. Also, die CDU hätte, wenn sie gewollt hätte, genauso jetzt noch eine Özdemir-Geschichte rauskramen können, die zwar schon ein wenig weiter zurückliegt, aber also die politisch auf eine andere Art und Weise, aber doch, sagen wir mal, sehr in die Amigo-Richtung geht. Also, wir schreiben die 90er Jahre. Es war die Hochzeit des neuen Marktes und jeder, der nur konnte, pappte sich irgendwie ein Dotcom auf die Stirn und ließ sich in eine AG umwandeln und ging an die Börse. Auch eine gewisse PR-Agentur namens Hunziker.
Okay.
Hunziker war eine große PR-Agentur, die dann später auch das IFAS-Institut übernommen hat, dann auch Meinungsforschung gemacht hat und so weiter und die sich unter anderem ihre guten Kontakte in die Politik als Kommunikationsberater für Lobbyismus, Wirtschaft und so weiter und so fort rühmte. So, zu dieser Zeit, nämlich es war 1998, war Cem Özdemir innenpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Bundestag. Okay. 1999, das kam aber dann erst im Jahr 2002 raus, erhielt Cem Özdemir von Herrn Hunziker ein Darlehen über 80.000 D-Mark, um seine Steuerschulden zu begleichen. Oh. Die erste Frage ist für mich schon mal, warum hat der eigentlich 80.000 D-Mark Steuerschulden als Abgeordneter? Ich dachte, es wird da vielleicht auch gleich so abgezogen wie bei uns und 80.000 auf einen Schlag, ist ja irgendwie, keine Ahnung.
Ich krieg's auch nicht zusammen.
Wo hat er überhaupt 80.000, da muss er 160.000 D-Mark, waren damals ein Haufen Geld, erstmal verdient haben, um bei Spitzensteuersatz 80.000 Steuern zu zahlen.
Vor allen Dingen, wenn er die Schuld hat und sich einen Privatkredit nehmen muss, dann hat er ja das Geld, also, dann hat er das Geld ja nicht.
Nee.
So, das ist nee, schon
er hat,
komisch.
Ja. Genau, er hat was verdient, aber hat das Geld nicht. Keine Ahnung, hat er es verzockt oder weiß ich nicht. Ja, also jedenfalls 80.000 D-Mark hat er Kredit. Also ein PR-Beratungsunternehmen und zwar kein kleines, ein börsennotiertes, eines der größten damals, gibt einem Politiker der Grünen, der gleichzeitig innenpolitischer Sprecher ist, einen Kredit über 80.000 D-Mark, den er offensichtlich von der Bank nicht gekriegt hat, sonst hätte er sich ja lieber von der Bank gekriegt. Und was dann damals auch noch festgestellt wurde, das ist jetzt für dich befremdlich, weil die Zinsen inzwischen so niedrig sind, der Kreditzinssatz war damals bei 5,5% und das war deutlich niedriger als das, was man bei der Bank bezahlt. Da hätte er also mehr bezahlt. Genau. Also erstmal nimmt man keine 80.000 Euro an von, und er hat in der damaligen Zeit, das kam dann später auch raus, hat er auch für Herrn Hunziker Vorträge gehalten und hat dafür Geld gekriegt. Und weil dann 2002 die Medien mal so richtig dran waren, also haben sie dann auch ordentlich gewühlt. Und dann hat man auch noch die sogenannte Bonusmeilen-Affäre rausgefunden, die, wie man fast sogar mehr im Kopf hat, obwohl sie aus meiner Sicht weniger schlimm ist. Also er ist halt dienstlich viel geflogen und hat dann privat die Meilen für Flüge als die Bonusmeilen benutzt. Genau, das alles führte dann dazu, dass Cem Özdemir 2002 von seinem Posten zurücktrat, hat auch sein Bundestagsmandat nicht angenommen, wurde dann zwei Jahre irgendwie geparkt. Dann kam er 2004 ins Europaparlament, wurde ein bisschen nach Europa geparkt. Da kriegte zwar viel Geld, aber man sieht ihn nicht mehr so häufig. Und 2008 durfte dann Grünen-Chef werden. Ja, in Bayern würde man sagen, das ist typisch CSU, das ist Amigo, ja, genau.
Das ist die Konsequenzlosigkeit.
Ja.
Wo so ein Verhalten, man hat ja fast schon das Gefühl, dass so ein Verhalten incentiviert wird. Weil das ist ja kein, das hat ja keine Partei exklusiv. Wir haben es bei den Grünen, wir haben es bei der CDU sowieso, bei der CDU-CSU, die sind dafür ja bekannt. Wir haben es bei der FDP, wir haben es bei der AfD jetzt mit der Vetternwirtschaft. Da hat sich ein System entwickelt, in dem man konsequenzfrei Scheiße machen kann, um es jetzt mal so auszudrücken.
Ja.
Ohne die Sorge zu haben, dass man dafür sanktioniert wird und in dem Fall von Cem Özdemir sogar noch befördert wird.
Ja.
Nachdem man zwei Jahre lang geparkt wird im Europaparlament und dafür jetzt auch nicht wenig Spesen kassiert hat, gehe ich mal von aus. Weißt du, was mir dazu einfällt? Ja, die CDU hätte das publik machen können, weil du hast es auch rausgefunden. Ich denke, man muss nur ein bisschen länger googeln, dann findet man das auch raus.
Ich wusste es halt einfach. Das wissen viele noch. Alle, die so alt sind wie ich, die wissen das von damals. Das hat man halt im Kopf.
Das ist halt so mit Krediten und so, das ist halt weniger greifbar, glaube ich, jetzt als so komische Aussagen, ne, im Fernsehen.
Ja, wir wollen dich ja gar nicht gegenüberstellen.
Wo mir da Gedanken kommen, ist, ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Wahlkampf sehr stark auf Social Media ausgetragen wird. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Das kommt aus Amerika rüber, die Skandalisierung und die Digitalisierung des Wahlkampfs. Ich meine, das ist klar. Oftmals wird ja in Deutschland gesagt, da kommen dann ja auch die Vorstellungen von einigen Politikern, Daniel Günther.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician's humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Social Media zu verbieten, dass gerade die extremen Parteien davon so stark profitieren würden. Ich meine, hier wurde es jetzt als Tool genutzt von einer aus der demokratischen Mitte, selbst ernannt. Wo wir uns, glaube ich, alle drauf einstellen müssen, ist folgender Punkt. Ich bin in einer Generation groß geworden, wo wir dann im Teenageralter alle auf Social Media waren. Und die Generation nach mir, noch ein bisschen jünger, die jetzt so 20 sind, die hatten das ihr ganzes Leben. Die WhatsAppen, die sind halt, die haben der digitale Fußabdruck. Ich würde mal behaupten, der digitale Fußabdruck deines Sohnes ist jetzt schon größer als deiner. So. Und das wird halt tendenziell immer mehr werden. Und ich glaube, dass in so einem Leben, gerade in einem Jugendleben, jeder irgendeinen Mist im Internet verbreitet, sei es in privaten Chatgruppen. Wenn man alle meine privaten Chats, ich sage das ganz offen, auf WhatsApp leaken würde, ich wäre vermutlich im Knast. So, weil es halt mal Witze gibt, die man unter Jungs macht. Mein Gott, ihr alle wisst, was gemeint ist. So man trifft ja mal unüberlegte Aussagen unter Freunden. Das macht ja auch eine Freundschaft aus, weil man dafür nicht an Galgen gehangen wird. Wenn das in Zukunft alles öffentlich gemacht werden kann, dann wird es dann haben wir eine massive Skandalisierung, die dann vielleicht zu so einer Art Abstumpfung führt, dass wir das gar nicht mehr so als schlimm wahrnehmen. Weißt du, was ich meine? Weil
nicht so ganz, weil wenn du jetzt deinem Freund einem Freund was per WhatsApp schickst und der macht das öffentlich, dann liegt das ja nicht an WhatsApp, sondern daran, dass der Freund kein echter Freund war.
Genau, aber ich glaube, das wird passieren in Zukunft. Das halt immer, also jetzt, wenn die Generation, die jetzt 20 ist, in 30 Jahren dann in dem Alter ist, wo man Bundeskanzler werden kann, sage ich mal. Da werden viele Dinge geleakt werden, was in früheren Wahlkämpfen niemals an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil man das vielleicht in der Kneipe gesagt hat.
Ja, aber das sind wir eine unterschiedliche Generation. Also ich würde jetzt zwischen WhatsApp und Instagram und TikTok oder sonst was unterscheiden. Also wenn ein Freund was ausplaudert, was nicht korrekt ist, was du auf WhatsApp gesagt hast, dann ist das, ja gut, der kann noch einen Screenshot davon machen, aber dann ist es genauso unkorrekt für eine Freundschaft, wie wenn du es ihm im Vertrauen gesagt hast und er sagt es dann weiter. Wenn du aber etwas auf Instagram oder Facebook oder weiß ich nicht postest, dann tust du das nun mal in der Öffentlichkeit.
Ja.
Also ich bin auf diesen ganzen Kanälen nicht,
ja,
weil ich ein emotionaler Mensch bin und weil ich weiß, ich würde da bestimmt irgendwas rausblasen und so. Außerdem ist es interessiert mich auch nicht. Also das ist nicht meine Welt. Wenn mir jemand was sagen will, dann soll er mir ins Gesicht sagen.
Die Realität ist ja, dass die jetzt 14-, 15-Jährigen alle auf den öffentlichen Plattformen sind. Und ich habe damals, als ich in dem Alter war, wo das wirklich noch Neuland war, Instagram und so, wir haben auch Dinge gepostet, die wir jetzt nie, also würde ich nie machen. Mhm. Ich glaube, man wird halt auch erwachsen.
Ja,
nur dieser Prozess ist dann halt jetzt in der Öffentlichkeit. Klar. Und es gibt ja auch Bestrebungen in der EU, dass man die Chats bei WhatsApp etc. auslesen kann. Da geht es dann offiziell um Sicherheit, Kinderpornografie etc. Ja. Aber stell dir mal vor, das kommt durch.
Ja, ja.
Und in 20 Jahren, wenn ich dann Bundeskanzler werden will,
ja,
kommt dann ein Entscheid, ja, jetzt kann man von dem Krieger mal reinschauen,
ja, ja,
was da so ist. Und das würde ich nicht wollen.
Ja.
Nicht, weil ich jetzt...
Nee, das ist schon richtig.
Also, ja, weil ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die sollen im Freundeskreis bleiben.
Ja.
Und da sehe ich in Zukunft echt eine Gefahr, dass halt die Skandalisierung nochmal um einiges nach oben gehen wird. Ich meine, Donald Trump liegt auch WhatsApp-Nachrichten von Macron und von Rutte.
Ja.
Da wird es auch schon gemacht, auf größter politischer Ebene. Ich habe dir aber noch versprochen, ich habe noch eine Verschwörungstheorie.
Genau, ich habe jetzt wirklich die ganze Zeit drauf gewartet, was jetzt kommt. Oder
es ist wirklich, vielleicht ist es eine Verschwörungstheorie und du wirst sagen, Sinan, du bist völlig bescheuert. Das
ich
kenne
sie nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin gespannt, was es ist.
Die Wahl war am Sonntag. Und ein Tag später, also in Baden-Württemberg, und ein Tag später, ein paar Stunden später, kommt die Nachricht erst von VW mit den 50.000 Stellen, dass sie gestrichen werden. Einen Tag später. Sie hätten es ja auch vor der Wahl machen können. Haben sie nicht gemacht. Jetzt ist Volkswagen nicht Baden-Württemberg, sondern Niedersachsen. Aber in Niedersachsen ist eine grün-rote Regierung und das Land Niedersachsen hält 20% an VW. Und ich habe mich gefragt, ist da ein Zusammenhang, dass ein paar Stunden nach der Wahl erst dann diese Hiobsbotschaften kommen, Porsche ja auch, 98% Gewinneinbruch, und nicht ein paar Stunden vor der Wahl, und was das womöglich mit der Wahl gemacht hätte?
Ja, also... finde ich gut, also die Überlegung. Habe ich mir so noch nicht gemacht, aber finde ich gut. Aber wenn man sich, ich denke mal, wenn man sich die Prozesse anschaut, also wie du schon sagst, die Regierung ist im Aufsichtsrat.
Ja.
Dann gibt's
20%.
Hält 20%. Dann gibt es einen Betriebsrat und so weiter. Und verständlicherweise finde ich jetzt auch legitim für die grün-rote Regierung, dass die das nicht wollen, dass das vor der Wahl veröffentlicht wird. Naja, dann ist es ja nicht so fürchterlich schwierig, dass jetzt, wenn ich im Aufsichtsrat bin und da braucht sich da noch eine Unterschrift oder da noch einen Haken drunter, dass ich das ein bisschen verzögern kann, oder?
Ja.
Also, jetzt mal ganz ehrlich, das würdest du auch machen.
Ja, ich fand es aber einen ganz netten Schmankerl, weil weil die Daten, die werden ja schon seit einigen Wochen bekannt gewesen sein.
Ja,
und dann,
ich
stelle mir vor, wie die im Aufsichtsrat sitzen, so, ja, wann hauen wir es denn raus?
Ja.
Dann so, oh, nee, das machen wir erst am Montag danach.
Ja, klar.
Weil vermutlich hätte es noch dann ein bisschen anders ausgehen.
Ja.
Ich kann es mir vorstellen.
Kann ich mir schon vorstellen. Das hat ja, ist ja auch ganz interessant, das hat ja dann für mehr Beben in der Presselandschaft gesorgt, als wenn Ursula sagt, das mit dem Atom war irgendwie nur Spaß.
Ja. Es ist ja mittlerweile Wahlkampf, das meine ich mit der Skandalisierung. Ich habe das Gefühl, wenn ein Kandidat feststeht, sucht die Gegenseite dann irgendwie nach Fehlern aus der Vergangenheit. Sei es Doktortitel, die sich ergaunert wurden, Bücher, die man kopiert hat.
Der Doktor, deswegen tritt schon lange keiner mehr.
So.
Ja, oder damals der Laschet, bei der Flut er hingefahren und dann hat er irgendwie dann mit dem Nachbarn einen Witz gemacht, das kam und dann war es vorbei.
So, das meine ich mit der Skandalisierung. Es wird nach Fehltritten des Gegenübers gesucht. Und wenn man es dann vom Timing her richtig macht, entscheidet das Wahlen. Laschet, du hast es angesprochen, das Timing war grandios.
Ja.
Jetzt Hagel, Timing war grandios.
Ja.
Und da muss man sich nur die Sachen zusammensuchen und dann braucht man einen guten Kampagnenmanager, der sagt, und dann bringen wir es.
Ja, wobei auch die andere Seite wiederum, also das, die bei der wann war es die, also als Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin war, da sah es ja eine Zeit lang wirklich nach einer grünen Kanzlerin
aus. Das sah sehr gut aus.
So, und dann hat sie selber so ein bisschen Fehler gemacht, aber dann kam ja auch raus, dass sie da in ihrer Doktorarbeit, oder die hatte gar keinen Doktor, aber in ihrem Buch, was sie rausgebracht hat, dass sie da abgeschrieben hat und dieses, und dann kam, und dass sie irgendwie gar keinen richtigen Völkerrechtstitel hat und so weiter. Und zusammen mit dem, wie sie sich dann so präsentiert hat, hat sie dann an Reputation eingebüßt, und das war's dann mit der Kanzlerin. Ja.
Dazu eine ganz lustige, naja, ich kann es nicht sagen. Ich habe aber ich war ja mal Ghostwriter.
Schreib bitte alle da rein.
Nein,
dass das noch erzählen muss das nächste Mal.
Ich war ja mal Ghostwriter.
Okay.
Während ich für dich gearbeitet habe, habe ich nebenbei noch Ghostwriting gemacht. Du wusstest es damals nicht, es tut mir leid. Und deswegen bin ich mit dem Fall Annalena Baerbock vertraut. Das darf ich sagen, mehr darf ich nicht sagen.
Okay.
Ja.
Also schreibt es in die Kommentare und sagt, das nächste Mal wollen wir ein Baerbock-Video haben.
Nein. Aber ich finde es dann jedes Mal erstaunlich, wie gut das wirkt. Jetzt mal, Ahrtal war damals super emotional. Aber wenn man das jetzt mit ein bisschen Abstand mal betrachtet, er hat geschmunzelt, weil vielleicht ein dummer Spruch kam, und auch in einer traurigen Phase, das kann ja passieren.
Ja.
So, und der Mann ist deshalb nicht Kanzler geworden.
Ja.
Und das finde ich dann schon erschreckend, wie leicht wir unser Wahlverhalten, also wie leicht wir uns beeinflussen lassen von solchen am Endeffekt Lappalien.
Ja.
Und das lässt mich dann immer zweifeln, ob wir wirklich so mündig sind und ob wir vielleicht viel zu sehr in unserer Bubble sind und uns interessieren für die Zusammenhänge, und ob es am Ende dann wirklich doch die meisten Menschen ihr Stimmkreuz nach Sympathie einfach machen. Ja? Und Cem Özdemir, das muss man ja auch sagen, zur Zukunft der Grünen, er wird ja als Realo-Grüner bezeichnet. Die Bezeichnung finde ich schon geil. Er ist ein Realo-Grüner. Was sind dann die anderen?
Naja, anders als der Hofreiter ist er ja schon.
So. Und er ist ja auch Best Buddy mit dem Boris Palmer. Der hat ja ihn und seine Frau sogar getraut irgendwie. Boris Palmer wurde dann jetzt auf der Wahlparty danach rausgeschmissen.
Ja.
Von den Jungen.
Ja.
Und da sieht man auch, wie zerkluftet die Partei intern ist.
Ja.
Weil eigentlich könnte man ja jetzt sagen, nimmt doch Cem Özdemir jetzt als Beispiel für Realo, grüne Politik. Aber wenn man die Brandner hört, sie war jetzt, ich glaube, bei Lanz war sie, die wollen das nicht.
Nein, das war ja, also im Wahlkampf wurde er, also vor der Wahl wurde er dann des öfteren mal auf irgendwelche Aussagen der Grünen auf Bundesebene angesprochen, und dann bezeichnete er die Grünen auf Bundesebene als die Schwesterpartei. Also, aber es gibt keine CSU-Grünen Baden-Württemberg mit einer CDU als Schwesterpartei. Das ist keine Schwester, das ist seine Partei.
Ja, er hat sich da schon irgendwie abgekapselt.
Ja.
Aber gut, den Erfolg nimmt man, glaube ich, gerne mit.
Ja.
Hast du noch was?
Ja, ich habe mir ja immer versucht, jetzt so zu aktuellen Themen noch was, eine Kleinigkeit auszugraben, und das ist jetzt nur noch so eine Kleinigkeit, weil sie doch, ich glaube gestern war es, haben sie gesagt, dass sie diese strategischen Ölreserven freigeben. Und die Märkte haben jetzt nicht gerade euphorisch reagiert und der Ölpreis ist nicht gerade runtergeplumpst. Im Gegenteil, ist, glaube ich, ein bisschen weiter sogar gestiegen. Und ich habe mich gefragt, ist das ein Tropfen auf einen heißen Stein oder bringt das auch was? Und dazu habe ich so ein bisschen mal die Zahlen zusammengetragen. Also, das haben wir schon mal gehört, durch die Straße von Hormuz werden in guten Zeiten pro Tag 20 Millionen Barrel Öl transportiert. Jetzt ist es nach halbwegs verlässlichen Quellen sind es im Schnitt noch so um die 2,5 Millionen Tonnen Barrel, die da durchkommen. Also ein Zehntel davon. Und dann kann man aber noch ein bisschen was umgehen, indem es noch irgendwelche Pipelines gibt, die noch nicht ganz ausgelastet sind. Da kann man auch nochmal 2,5 Millionen sozusagen zusätzlich transportieren. Das heißt, wir haben also ein tägliches Defizit, was jetzt im Moment nicht durch die Straße geht, von 15 Millionen Barrel pro Tag. Genau, und dann habe ich jetzt mal geschaut, was haben wir eigentlich für Ölreserven, strategische Ölreserven. Und da heißt es, dass die OECD insgesamt, alle zusammen, da gibt es konventionelle und strategische Ölreserven, aber wenn man die addiert, dann kommt man auf 2,8 Milliarden Barrel Öl,
okay,
was schon eine ganze Menge ist. Und wenn man die durch die 15 Millionen teilt, dann kommt man auf 186 Tage, also ein gutes halbes Jahr, wo man sagt, also mit den Ölreserven könnte man ein gutes halbes Jahr das Öldefizit ausgleichen. Nicht wissen, ob das mit den Schiffen dann ganz genauso klappt, weil vielleicht die Ölreserve da ist und muss noch woanders hingebracht werden. Aber nur mal so als Vorstellung, dass da jetzt einiges doch getan worden ist. Und ich komme ja dann auch noch aus dieser anderen Zeit, wo man sogar die Ölkrisen noch mitgekriegt hat und die Sonntage, an denen man auf der Autobahn spazieren gehen konnte, weil man nicht Auto fahren durfte auf der Autobahn.
Echt?
Weißt du es gar nicht?
Nein.
Ach, das weißt du nicht?
Nein.
In der ersten Ölkrise.
Ja.
Und dazu jetzt die Zahlen.
In den 70ern.
1972, ja, gab es die erste und die zweite, ja, Ölkrise.
Das wusste ich nicht.
Und da gab es halt, gab es halt Stress mit Saudi-Arabien und kein Krieg, aber irgendwie Handelskonflikte oder ich weiß es selber auch nicht, war viel zu klein. Und da musste man wirklich Öl sparen, und weil man einfach zu wenig Öl hatte. Und dann gab es sogenannte autofreie Sonntage. Das heißt, an den Sonntagen durften keine Autos fahren.
Gar nicht.
Überhaupt nicht. Da kannst du mal googeln. Da findest du immer noch alte Schwarz-Weiß-Fotos, wo die Leute auf der Autobahn spazieren gehen.
Der feuchte Traum eines Grünen.
Ja, genau. Aber es ist schon ganz interessant, wenn man sich so anschaut, in der 1973er Ölkrise.
Ja.
Erste Ölkrise, ist der Ölpreis von damals um die drei Dollar waren es noch,
ja,
auf um die $12 gestiegen. Also verdreifacht, vervierfacht, also sagen wir mal plus 300%. Dann gab es die zweite Ölkrise, das war dann damals die Iran-Revolution 1979.
Ja.
Da ist er immerhin noch um die 160% gestiegen, damals von 13 auf, weiß ich nicht, $30 oder sowas in der Richtung. Dann gab's, das hat mich jetzt überrascht, dann gab's den 1990er Golfkrieg, das war, als der Irak Kuwait überfallen, ja, hatte. Und man damals, da hat man dann auch Bodentruppen, das war damals der erste mediale Krieg. Also ich weiß, ich war damals im Studium und dann nachts um eins wusste man immer, kommen die Übertragungen, und dann haben die Reporter live dabei gehabt und irgendwie, weiß ich auch nicht, war so ein Spektakel, man hat das geguckt. Naja, auf jeden Fall dachte man ja auch, ja gut, dieses ist ja jetzt auch eigentlich eine ausgemachte Sache. Die alle waren gegen Irak und für Kuwait, die wurden ja auch überfallen. Aber da ist auch noch der Ölpreis um die 150% gestiegen, damals von 15 auf um die $40. Und verglichen damit, also vorher war er ungefähr $70 und in der Spitze ist er auf $120 gegangen. Und jetzt ist er, weiß nicht, jetzt gerade um die $90, 95, ich weiß nicht ganz genau. Also ist es eigentlich die Reaktion auch verhalten. Hat natürlich Fracking-Öl was damit zu tun und so weiter, und auch, dass wir nicht mehr so auf Öl angewiesen sind, aber wahrscheinlich haben auch diese Ölreserven irgendwas damit zu tun.
Dann haben sie einiges richtig gemacht.
Irgendwas haben sie dann auch richtig gemacht.
Immerhin. Und ich gehe davon aus, wie lang war die Ölreserve? Ich habe es jetzt, du hast gesagt, wie lange würde die Ölreserve
halbes rein? Jahr.
Halbes Jahr. Okay, und unser Basisszenario sieht jetzt nicht danach aus, dass das eintreten wird.
Nein, haben wir nicht, und wir haben ja unseren kongenialen Christoph hier im Team, und der wird das im Briefing vom Beating Beta verraten, wovon wir ausgehen, wie lange das noch angeht.
Perfekter Übergang, du bist Profi. Am Samstag, das Briefing wird Christoph übernehmen, ich werde auch dabei sein, ich darf den Aufreger machen, weil der Chef nochmal auf den Malediven ist, das hat er sich verdient, aber wir hören nicht auf und begleiten euch weiterhin durch diese turbulente Zeit. Und an dieser Stelle nochmal, Leute, das Buch von Frank kommt bald raus. Der Vorbestellungslink ist in der Videobeschreibung, und ihr würdet wirklich nicht nur Frank, sondern auch das gesamte Projekt, Frank ist ja Teil davon, enorm unterstützen, wenn ihr euch das vorbestellen würdet, damit die Buchhandlung eines Besseren belehrt werden und das Buch auch mit aufnehmen. Denn nur so können wir die Dinge, die wir hier machen, auch einer noch größeren Zielgruppe zur Verfügung stellen, dass auch Leute auf uns aufmerksam werden, die diesen Kanal noch nicht gefunden haben. Denn was wir sehen ist, viele, viele Zuhörer hier abonnieren den Kanal noch nicht. Das heißt, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Ihr würdet uns einen großen Gefallen tun. Frank hieven wir auf die Bestsellerliste. Das kriegen wir alle gemeinsam hin. Und kann nur an dieser Stelle sagen, Frank, danke dir, dass du hier warst. Und danke an euch. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.